Wir sind im Epheserbrief im vierten Kapitel heute Morgen. Drei Kapitel lang hat der Paulus über unseren Reichtum in Christus geschrieben. Und all diese wunderbaren Wahrheiten, die wir gelernt haben über die letzten paar Wochen. Über das, was wir haben in Jesus. Über unsere Stellung in ihm. Im Kapitel 2, im Vers 6, hat er uns gesagt, dass wir mitsitzen in Christus im Himmel. Dass wir in seine Familie adoptiert sind, dass wir auserwählt sind, erlöst sind, versöhnt mit Gott und angenommen von ihm. Dass Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Dass wir Gemeinschaft, dass wir Zugang haben. Und das alles in Jesus. Alles wegen ihm, wegen dem, was er für uns am Kreuz getan hat. Weil er uns so sehr geliebt hat, dass er, während ich noch in meinen Sünden war, während ich rebelliert habe gegen ihn, während ich ihm nicht gesucht habe, dass er für uns gestorben ist und diese Trennung, diese Sünde weggenommen hat von mir. Und jetzt kann ich in ihm, weil ich ihn angenommen habe, weil ich ihm vertraue, diese wunderbare Stellung der Gemeinschaft mit Gott haben. Und was für eine gute Zeit wir gehabt haben in diesen ersten drei Kapiteln im Epheserbrief. Ich liebe es, über Gottes Liebe nachzudenken. Über das, was er für mich getan hat, wie gut unser Gott ist. Und ein bisschen mehr zu begreifen, was wir letzte Woche angesehen haben. Ein bisschen mehr zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Im Vers 19 hier im Kapitel 3. Und ich liebe den Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Ah, ich liebe es, darüber nachzudenken, wie er ist. Wie unser Gott ist. Dieses wunderbare Wesen. Diese Person, die wir Gott nennen. Die uns erschaffen hat in seinem Bild. Dass er so mächtig ist. Dass er mit so großer Kraft in mir wirkt. Wenn ich ihn nur lasse. Und mir bewusst zu machen, dass diese allmächtige Person mich unsterblich liebt. Oh, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist was mein Verstehen übersteigt. Ich frage mich, hey, warum ich? Warum? Aber Gott liebt uns leidenschaftlich. Und wir können es nicht ganz verstehen, aber eins tue ich. Ich freue mich darin. Ich freue mich, dass ich gerettet bin, dass ich ihn kennen darf, dass ich mit ihm leben darf. Es ist eine Freude, Christ zu sein. Und ich lese den Vers 21, der sagt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit. Und ich sage, Amen. Wisst ihr, dass das unsere Berufung ist, ihm Ehre zu bringen, dass er verherrlicht wird in unserem Leben? Wir leben nicht für uns selbst, nicht zu unserer Ehre. Wir leben nicht so, dass die Menschen sagen, hey, schau auf mich, wie gut ich bin. Ich bin der große Macher. Ich bin der Beste und der Erfolgreichste und der Schönste und der Klügste. Hast du das nicht gewusst? Na, wir leben nicht so. Wir leben nicht für uns selbst, wir leben für ihn. Dass Gott in meinem Leben verherrlicht wird, dass er Ehre bekommt. Dass die Leute sagen, wow, Gott ist gut, Gott ist real, wenn sie mich sehen. Schau dir an, was Gott in und durch diesen schrägen, unwürdigen, unvollkommenen Typen tut. Gott ist wirklich gut. Gott ist gnädig. Wie er ihn verändert. Ich will diesen Gott kennenlernen. Wir sind hier, um ihn zu verherrlichen. Nicht uns selbst. Wir leben nicht für uns selbst. Und wirklich, nachdem wir diesen Gott kennengelernt haben, wie könnten wir noch länger für uns selbst leben? Ich meine, für wen oder für was sollten wir sonst leben, wenn nicht für ihn? Er werde verherrlicht in mir. Und das ist die Reihenfolge in unserem christlichen Leben. Ich reagiere auf seine Liebe. Ich reagiere auf das, was er für uns getan hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist immer die Reihenfolge, nicht umgekehrt. Wir müssen zuerst ein bisschen sitzen und nachsinnen über diese Wahrheiten, bevor wir aufstehen und zu gehen oder zu wandeln beginnen. Deswegen sagt uns der Paulus hier im Epheserbrief zuerst die ersten drei Kapitel. Da lässt er uns mitsitzen mit Christus im Himmel. Er zeigt uns, wie gesegnet wir in ihm sind. Und dann jetzt im Vers 1 im Kapitel 4 sagt er: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Er sagt, jetzt nachdem du Gottes große Liebe für dich kennst, nachdem du weißt, wer du in ihm bist und wie reich du beschenkt bist und mit welcher Kraft er in dir wirkt und dir hilft, seinen Willen zu tun, jetzt nachdem du das alles weißt, jetzt leb, wie es einem Gotteskind entspricht. Jetzt leb würdig deiner Berufung. Und diese letzten drei Kapitel im Epheserbrief sind sehr praktisch, sind sehr konkret. Gott sagt uns sehr praktisch und konkret, wie wir als seine Jünger, als seine Kinder leben sollen und leben dürfen. Der Vater liebt uns so sehr, dass er uns sagt, wie wir ein heiles, ein gutes, ein erfülltes Leben leben können. Wie ein Leben gelingt. Wie wir glücklich sein können. Er ist unser Konstrukteur. Er ist unser Schöpfer und er weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, was uns schadet. Er weiß, was gut für uns ist. Und er sagt es uns. Wir müssen nicht durch Experimente und durch Probieren und Versagen herausfinden, was gut für unser Leben ist und wie wir gut leben können. Wie gesegnet wir sind, dass wir Gottes Wort haben. Er ist der wunderbare Ratgeber, wie wir gesungen haben heute in dem Lied. Und er wird uns jetzt in diesen letzten drei Kapiteln vier Bereiche sagen, wie wir wandeln sollen. Zuerst sagt uns, wir sollen in Einheit wandeln und in Einheit leben. Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Dann sagt er uns, wir sollen in Reinheit leben. Kapitel 4, Vers 17 bis 5, Vers 20. Wir sollen in Harmonie leben. 5, 21 bis 6, 9. Und zum Schluss sagt er uns, wir sollen siegreich leben. Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Und wieder, wir wandeln, wir leben für ihn als Reaktion auf das, was er für uns getan hat. Seht ihr, lehrt nie irgendwie euren Kindern oder anderen Geschwistern. Sagt ihnen nie, du musst rein leben, zum Beispiel, um Gottes Liebe zu verdienen. Nee, Gott liebt uns bedingungslos. Wirklich, stellt es sicher, dass Menschen Gottes Herz für sie kennen. Dass sie seine Motivation verstehen für die Anweisungen, die er uns gegeben hat. Dass sie verstehen, was er für uns getan hat. Und dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass der Heilige Geist in unserem Herzen lebt. Und dass er uns zu jedem guten Werk befähigt und kräftigt. Und das Thema heute ist, als Kinder Gottes wandelt in Einheit. Sagt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut. Mit Demut. Wenn ich verstehe, wie sehr Gott mich liebt und wie viel er für mich getan hat, das beschämt mich. Es macht mich demütig. Und ich bin mir meiner Schwachheiten und meiner Fehler nur zu gut bewusst. Ich weiß, Gott, ich habe deine Gnade nicht verdient. Ich bin es nicht wert, dass du mich so sehr liebst. Wenn wir Gott wirklich sehen, dann können wir nicht länger stolz sein. bin mir bewusst, alles, was ich habe, ist nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen seiner Gnade und wegen seiner Großzügigkeit und wegen seiner Liebe für mich. Mit aller Demut und Sanftmut, wir sollen sanftmütig sein oder milde, gnädig, barmherzig mit anderen, weil Gott so sanft mit uns umgeht und so gnädig mit uns ist. Nicht aufbrausend sein mit anderen oder kritisieren, nörgeln, andere runtermachen. Sag mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Langmütig oder geduldig sein mit den Geschwistern, weil Gott so unglaublich geduldig mit mir ist. Und sagt einander in Liebe ertragend. In diesem Wort ertragen ist das Wort tragen drinnen. Den anderen tragen mit all seinen Schwächen, mit all den Dingen, die mich nerven an ihm oder an ihr. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht alle dieses Bild von diesem kleinen Mädchen, das den Jungen am Rücken tragt. Und auf die Frage, ob es nicht schwer ist, sagt sie, es ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Einander tragen. Das ist ein Werk der Liebe. Dann sagt er uns, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, Frieden, Einheit zu bewahren. Und dieses Wort befleißigen, das impliziert was Aktives. Das bedarf einer Anstrengung, das ist eine gewisse Anstrengung dahinter. Wir müssen daran arbeiten. Es passiert nicht von selbst. Es ist nicht natürlich für uns. Als Menschen sind wir von Natur aus selbstsüchtig und stolz und nehmen uns zu wichtig. Meine Meinung, und ich bin besser als die anderen. Und Satan will uns entzweien. Und wir müssen ständig daran arbeiten, wenn wir Einheit, Frieden bewahren wollen in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen. Das passiert nicht von selbst. Befleißigt euch. Es bedarf einer gewissen Anstrengung. Und wir sind verantwortlich dafür, beizutragen zur Einheit und zu Frieden. Lass dich durch nichts trennen von deinem Bruder oder von deiner Schwester. Dass nichts zwischen euch kommen. Und er spricht davon, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es geht um bewahren. Wenn ich sage bewahren, dann heißt es, dass wir es schon haben. Und deshalb als Kinder Gottes sind wir eins. In Jesus. Wir müssen Einheit nicht produzieren. Wir müssen Einheit nicht schaffen. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir eins sind. Und es genießen. Dass wir eins sind, geistlich eins in Jesus. Wir sind eins. Das Paulus sagt uns hier, wir sind ein Leib. Es gibt nur einen Leib Christi. Und in dem sind alle, die sich zu Jesus bekehrt haben, die von Neuem geboren sind aus Gottes Geist, die das Werk Jesu am Kreuz für sich persönlich angenommen haben und ihn in ihr Herz eingeladen haben, als ihren Herrn und Erlöser. All diejenigen sind Teil des Leibes Christi, egal in welcher Konfession die sind, egal in welche Gemeinde oder in welche Kirche die gehen. Gott hat Kinder in jeder Denomination, in jeder Kirche. Wir sind ein Leib. Ein Leib und ein Geist, wir haben alle denselben Heiligen Geist in uns. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Wir alle haben dieselbe Hoffnung. Wir alle haben die Hoffnung auf dem Himmel. Wir werden die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Jesus verbringen. Und miteinander. Du wirst die Ewigkeit mit der Person verbringen, die neben dir sitzt. Also warum vertragst du dich nicht gleich hier mit ihr? Nun sagt er uns, ein Herr. Als Christen haben wir alle den einen Herrn Jesus, der uns für uns gestorben ist und der für uns lebt und der unser Haupt ist. Ein Glaube. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Glauben. Und das ist der, den Gott uns in seinem Wort, in der Bibel offenbart. Und alle Christen glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und das an das, was Gott darin offenbart, über sich selbst und wie wir in Beziehung mit ihm kommen können und in Beziehung mit ihm leben können. Wir glauben an den dreieinigen Gott, der eine Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir glauben, dass Jesus Gott ist, der Mensch geworden ist. Wir glauben, dass der Mensch in seinem Bild erschaffen worden ist von ihm, für eine Liebesbeziehung mit ihm. Wir glauben auch, dass der Mensch seit dem Sündenfall durch seine Schuld getrennt ist von Gott und verantwortlich ist für seine Sünden. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat und für uns gestorben ist und unsere Schuld weggenommen hat. Er hat für uns diese Trennung erlebt vom Vater. Und wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir glauben, dass er aufgefahren ist in den Himmel und bei dem Vater ist. Und wir glauben, dass wenn ein Mensch Jesu Werk am Kreuz für sich persönlich im Glauben annimmt und ihn annimmt als seinen Herrn und Erlöser, dann wird sein Werk für diese Person wirksam, die Vergebung der Sünden. Wir werden geistlich lebendig, wir können in Gemeinschaft mit ihm leben. Und alle Christen haben diesen Schritt gemacht, haben diese Entscheidung getroffen. Wir glauben, dass wir errettet sind durch Glauben, durch Vertrauen auf das Werk Jesu Christi allein und aus Gnade allein. Und wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Wir glauben, dass wir ewig leben werden. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird, dass Jesus richten wird. Wir haben einen Glauben. Alle Christen glauben, dass unabhängig, welcher Konfession sie angehören, unabhängig, in welche Kirche sie gehen. Und das Wort Glauben ist immer etwas, was nicht nur intellektuell ist. Nicht über Gott wissen oder kennen. Sondern das bedeutet ein drauf einlassen, was Aktives. Wenn du diese Dinge nicht glaubst, oder wenn jemand diese Dinge nicht glaubt, dann ist er kein Christ. Dann ist er nicht in Beziehung mit Gott. Und dann haben wir auch keine geistliche Einheit in Jesus. Aber das ist der Glaube, den Gott uns offenbart hat. In nebensächlicheren Dingen wie Abendmahlverständnis oder Gemeindeleitung, Kirchenleitung, wie das genau ausschauen muss, in diesen Fragen, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, weil niemand die Bibel perfekt auslegen kann. Wir sind alle Sünder, wir sind alle begrenzte Menschen. Ich glaube auch, weil einige dieser Fragen nicht so eindeutig und so detailliert offenbart sind von Gott. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Gottesdienstformen und unterschiedliche Stile. Und das spiegelt einfach die Freiheit und die Kreativität wider, die Gott uns gelassen hat. Das hat nichts mit Glaubensinhalt zu tun. Aber in diesen grundsätzlichen Glaubensfragen gibt es Übereinstimmung. Wir haben einen Glauben. Wer Gott ist, wie wir in Beziehung mit ihm leben können, wie wir in Beziehung mit ihm kommen können, wie wir gerettet werden können. Darüber spricht Gott so viel und so deutlich. Das ist so sonnenklar in der Bibel offenbart, dass jedes Kind das verstehen kann. Ein Glaube. Dann sagt er eine Taufe. Taufe, dieses Wort taufen heißt so viel wie hineintauchen in etwas. Untertauchen. Eine Taufe, das ist die Taufe, mit der der Heilige Geist uns in den Leib Christi getauft hat, in den Leib Christi verpflanzt hat. Das ist bei unserer Bekehrung passiert. Die Wassertaufe ist dann ein äußeres Zeichen, ein äußeres Bekenntnis, dass diese geistliche Taufe passiert ist in meinem Leben. Vers 6 sagt, es gibt einen Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Wir sind eins. Und es ist falsch, wenn wir äußere Trennwände hochziehen zwischen den Geschwistern oder zwischen uns und anderen Christen. Es ist falsch, wenn wir sagen, deine Taufe ist nicht gültig, weil du nicht in unserer Gemeinde getauft worden bist oder in meiner Konfession getauft bist. Es ist falsch, wenn wir sagen, du kannst nicht Abendmahl mit uns feiern, weil du nicht Mitglied von unserer Gemeinde bist. Es ist falsch, wir sind eins. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann sind wir eins, dann lass uns Gemeinschaft haben. Sind wir Brüder und Schwestern in ihm. Du wirst nicht in eine Gemeinde getauft, du wirst in Jesus getauft. Eine Gemeinde und eine Kirche kann dich nicht retten. Gottesdienstbesuch kann dich nicht retten. Du bist nicht Christ, weil du in den Gottesdienst oder in die Kirche gehst. Du wirst kein Auto, weil du in eine Garage gehst, also wirst du auch kein Christ, nur weil du in eine Kirche gehst. Es geht um eine Begegnung mit Jesus Christus. Und sehe die Frage, ob wir, wenn wir herausfinden wollen, ob jemand ein Christ ist, ist nicht, gehst du in die Kirche oder in welche Gemeinde gehst du? Es hat nichts damit zu tun. Die Frage ist, hast du Jesus in dein Herz eingeladen als deinen Herrn und als deinen Erlöser? Hast du sein Geschenk der Vergebung, was er am Kreuz für dich erwirkt hat, hast du das für dich persönlich angenommen? Kennst du Jesus persönlich? Das ist die Frage. Wohnt er in deinem Herzen? Gib Gottes Geist, deinem Geist Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn ja, dann sind wir eins. Dann sind wir Geschwister. Und es betrübt das Herz des Vaters, wenn Christen sich gegenseitig zerfleischen. Und es betrübt nicht nur den Vater, es zerstört auch unser Zeugnis. Aber für ihn. Jesus hat im Johannesevangelium, im Kapitel 17, hat er zum Vater gebetet und er hat gesagt, für diese, die an mich glauben, bitte ich, dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und in Johannes im Kapitel 13 sagt er, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wir sollen alle Geschwister lieben, egal welcher Konfession oder welcher Kirche sie angehören. Und natürlich vor allem, schaut euch um, die Geschwister, die in unserem konkreten Leib hier als Gemeinde sind. Weil wir sind eins. Heißt es, dass wir organisatorische Einheit anstreben müssen, wie manche das vorgeschlagen haben, so eine Art Superkirche aufbauen müssen mit einheitlicher Gottesdienstform und mit einem Papst, den wir über uns alle wählen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist praktisch nicht möglich und es ist auch nicht nötig. Du kannst konkrete Gemeinschaft sowieso nur in einer konkreten Ortsgemeinde leben, in einem konkreten Leib. Und hey, lasst uns in unserer Gemeinde darauf bedacht sein, Einheit und Frieden zu bewahren. Zwischen uns und in unseren Familien, über die ganzen Persönlichkeitsunterschiede und die komischen Dinge, die jeder an uns hat, hinweg. Ich glaube auch, wir würden viel zu viel Zeit verschwenden, um an Strukturen zu basteln, wenn wir organisatorische Einheit erreichen wollen. Und Jesus kommt bald wieder. Ich glaube, wir haben keine Zeit dafür, uns ablenken zu lassen, andere Menschen für ihn zu erreichen und einander zu ermutigen, einander aufzubauen. Ich glaube, es wäre auch nicht wirklich wünschenswert. Ich glaube, es würde viel von dieser Vielfalt im Leib Christi verloren gehen. Und wir würden insgesamt ärmer werden und insgesamt weniger effektiv werden. Wir sind ein Leib, wir sind eins, aber Gott hat Vielfalt geschenkt in dieser Einheit. Und das ist was, woran wir uns freuen können. Das ist nichts Negatives. Und wir werden nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich wollte eigentlich die ganzen ersten 16 Verse durchgehen, aber ganz offensichtlich, das werden wir heute nicht schaffen. Heute schauen wir uns an unsere Einheit in Jesus und nächstes Mal werden wir uns dann die Vielfalt in der Einheit angucken. Also ich glaube, wir müssen nicht unbedingt organisatorische Einheit mit allen Christen erreichen. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir auf die Straße gehen müssen, um Einheit zu demonstrieren oder irgendwelche Treffen veranstalten müssen. Nicht, dass es schlecht ist. Es ist eine gute Sache, mit anderen Christen zusammenzukommen. Aber ich glaube, worauf es viel mehr ankommt, ist, oder was wir tun müssen, ist, dass wir die Geschwister lieben. Und dass wir sie ehren und respektieren. Über die Konfessionsgrenzen hinweg. Über diese unwesentlichen Unterschiede hinweg. Wir müssen einander achten und respektieren. In Demut. Nicht mit der Einstellung, wir sind besser als ihr. Oder ihr seid nur zweitklassige Christen, weil die wahren Christen gehen in die Calvary Chapel. Oder? Lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht in irgendeinen Calvary Chapel Hochmut oder in irgend sowas reinfallen. Sind irgendeine kleine Zehe am Leib Christi. Und wir sind eins mit allen Geschwistern. Sollen einander achten in Demut, in Sanftmut, in Geduld, in Liebe, weil wir ein Leib sind, weil wir einen Geist haben, eine Hoffnung haben, einen Herrn haben, einen Glauben haben, eine Taufe haben und einen Vater haben. Sodass er verherrlicht wird in seinem Leib, in der Gemeinde. Und dass er verherrlicht wird in unserem Leben, in meinem Leben. Darum geht's. Wir sind eins in ihm. Nächste Woche schauen wir uns die Vielfalt in der Einheit an. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir eins sein dürfen miteinander. Und Gott, die einzige Möglichkeit, wie wir eins sein können, als selbstsüchtige Menschen von Natur, als eigenständige, unabhängige Menschen von Natur. Einzige Art, wie wir eins sein können, ist, dass wir zusammenkommen und auf dich schauen und dich anbeten und dich feiern. Deine Liebe für uns, dein Werk am Kreuz für uns. Und Vater, darum bitten wir, dass du uns mehr und mehr eins machst, Herr, dass du uns dieses eine Herz schenkst, diese Liebe füreinander, diese Annahme, diesen Respekt voreinander, diese Sorge umeinander. Wenn wir hier zusammenkommen und dein Wort studieren und dich anbeten in Liedern und Abendmahl feiern, gemeinsam vor Augen halten, was du für uns getan hast. O Vater, ich bitte dich, mach du uns mehr und mehr eins. Und ich bitte dich, Gott, befreie uns von diesen Vorurteilen und diesen Vorbehalten anderen Christen gegenüber. Herr, nicht, dass wir Kompromisse machen wollen mit der Wahrheit oder Herr, das ist nicht Einheit. Aber Herr, dass wir mit denen, die dich persönlich kennen und die Teil deines Leibes sind, dass wir die lieben und respektieren, Herr. Und diese Nebensächlichkeiten nicht zwischen uns kommen lassen. Diese Dinge, die nicht so wichtig sind. Wir wollen bitten, Herr, für Einheit im Leib Christi, Herr. Gerade in Grünstadt, Herr, und in dieser Umgebung, wo wir herkommen. Und wir kennen, dass es nur was ist, was du wirken kannst, Gott. Und nur wenn du in unserer Mitte bist. Und nur wenn wir auf dich schauen. Wir bitten dich darum, dass es mehr und mehr Realität wird. Nicht um unseretwillen, sondern dass die Welt sieht, dass du real bist. Dass die Welt dich verherrlicht. Und ich bitte dich, stärk du uns als lokalen Leib. Als Ortsgemeinde. Dass wir diese Einheit und diese Liebe füreinander ausstrahlen. Und dass wir einander tragen. Und Herr, uns bewusst sind, die andere Person ist nicht schwer, als sie unser Bruder oder unsere Schwester ist. Hilf uns, andere Menschen mit deinen Augen zu sehen. Hilf uns, so wie du zu werden, Jesus. Und nach all dem, was du uns gelehrt hast, wie du bist und was du für uns getan hast, wo wir mit dir sitzen in der Himmelswelt und so reich gesegnet sind in dir, hilf uns, dass wir würdig leben und würdig wandeln gemäß unserer Berufung. Darum bitten wir dich und wir bitten um deine Kraft dafür, weil wir erkennen nur zu gut, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir sind nicht aus eigener Kraft demütig und liebevoll und geduldig. Das ist eine Frucht deines Geistes. Stärk du uns und wirk du diese Dinge in unserem Leben. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen.